Hallo und herzlich willkommen. Dass wir im goldenen Zeitalter der Medizin Podcasts leben, das ist ja nun jedem völlig klar. Aber leben wir auch im goldenen Zeitalter der Medizin? Es gibt Zeichen, die dafür sprechen. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, es gibt eine Untersuchung, die sagt, die medizinischen Durchbrüche werden häufiger. Ich befürchte zwar, dass es nicht reichen wird, um uns über die 500-Jahres-Grenze zu hieven, aber trotzdem ist es ja erstmal erstaunlich. Und es kommt nicht nur aus der Neurologie, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Es gibt Durchbrüche, die den Namen wirklich verdienen. Es gibt Game Changer, ich hasse Anglizismen.
Nicht ein etwas besseres Kopfschmerzmedikament, wie man es früher vielleicht in der Werbung gefeiert hätte, sondern sowas wie, früher haben wir einfach zusehen müssen, wie Leute sterben und heute können wir sie operieren.
Ja, beziehungsweise es gibt in der Medizin eine harte Währung. Der Begriff ist jetzt von mir, das ist die Number Needed to Treat. Das heißt, du hast ein neues Medikament und du musst so und so viele Patienten behandeln, damit einer davon profitiert. Und wenn die Number Needed to Treat eins ist, dann heißt es, es hilft eigentlich jedem Patienten.
Es hilft immer.
Genau, wenn die Number Needed to Treat allerdings 20 ist, dann ahnst du, dass 19 von diesem Medikament nicht profitieren werden. Und wir sind es gewöhnt, dass Medikamente, die besser sind, dann eine Number Needed to Treat von 5, 10, 15 haben. Und hier ist es eben wirklich ganz was anderes.
Was aber ehrlich gesagt gar nicht so geil klingt. Also ich würde denken, alles, was sich nicht zwischen 1 und 2 bewegt, ist erstmal Scheißmedikament. Weil ich möchte ja ein Medikament nehmen und mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es mir hilft und nicht irgendwie dem Übernächsten.
Korrekt. Insofern ist eine große Zahl eine schlechte Zahl und eine kleine Zahl eine gute Zahl. Und bei dem, worüber wir jetzt gleich sprechen werden, da ist die Zahl denn in diesem Sinne sehr klein. Sprich, das hilft wirklich.
Ich finde es faszinierend, diese Durchbrüche, über die wir jetzt sprechen werden, diese neuen Paradigmen, wie wir Wissenschaftstheoretiker gerne sagen. Womit kann man die vergleichen? Das eine, die Erfindung mehr oder weniger der Chirurgie, also wissen, was man tut, jetzt nicht nur irgendwo ein Loch reinmachen, sondern wirklich jemanden aufschneiden, den Appendix rausnehmen können, den Eitrigen, die Sache wieder ordentlich vernähen und derjenige überlebt es. Das ist so ein Ding, wo man sagt, damit war ein Damm gebrochen. Das zweite, was mir eingefallen ist, darüber haben wir vor kurzem erst gesprochen, die Entdeckung der Antibiotika.
Beziehungsweise die Entdeckung des Problems der Bakterien, die es zu bekämpfen gilt.
Das dritte, was mir eingefallen ist, eine Sache, die nicht nur mit Medizin zu tun hat, auch mit Sozialem sozusagen, aber die Erfindung der Hygiene. Das ist das, was du eigentlich meinst, ne?
Genau. Dazu muss man aber erstmal auch bereit sein, Dinge, die man beobachtet, kritisch einzuordnen. Also es reicht nicht aus, zu bemerken, dass in der einen Klinik Gebärende viel häufiger sterben als in der anderen und dass die eine Klinik eine Universitätsklinik ist, wo eben Studenten arbeiten und die andere eine, wo in Anführungsstrichen nur Hebammen arbeiten. Dort überleben die Gebärenden aber in wesentlich höherer Zahl. Man muss dann auch zulassen, dass das möglicherweise eine Ursache-Wirkungsbeziehung ist. Und da muss man zulassen, dass man die Studenten zwingt, ihre Hände zu desinfizieren. Und da muss man zulassen, den Gedanken, dass tatsächlich die Studenten die tödlichen Keime an ihren Händen aus dem Sektionssaal in den Entbindungssaal getragen haben. Das alles musste man erstmal zulassen und dann war es eben wirklich der Durchbruch. Und wir haben heute vergleichbare Durchbrüche.
Und das Interessante vielleicht an dieser Stelle nochmal, ich habe ja das Wort Paradigmenwechsel benutzt, was mich sehr begeistert. Man benutzt es heute ja oft so wie Revolution. Man weiß einfach, da verändert sich was. Eigentlich ist es fast noch größer. Es kommt aus dem großartigen Buch von Thomas Kuhn, glaube ich, die Struktur wissenschaftlicher Revolution. Du hast es gerade ganz toll beschrieben, was man alles zulassen muss, um überhaupt seinen Daten, seinen Erkenntnissen, selbst wenn man sie schon hat, zu glauben sozusagen. Und Thomas Kuhn hat halt eben untersucht, es gibt ja immer dieses hehre Ideal der Wissenschaft, was nicht ganz falsch ist, aber in der Praxis natürlich an den Menschen scheitert. Das heißt, du machst 10 Untersuchungen, 9 gehen so aus, eine widerspricht dem, damit kannst du deine Theorie dann nicht halten. Was machst du, wenn du als Medizinabsolvent deine Doktorarbeit schreibst und du machst irgendeine statistische Arbeit und du hast irgendwie 10 Untersuchungen und eine sieht ganz anders aus, da zweifelst du nicht an deiner Theorie, dann untersuchst du nochmal oder schmeißt die weg, damit das funktioniert. Weil man weiß ja, dass das so und so ist. Und das machen alle anderen auch. Das machen Physiker und Chemiker und so weiter auch, weil man weiß ja, in Anführungszeichen, so viel, weil die bisherigen Theorien einen ja immer weiter getragen haben. Und bis man dann wirklich sagt, also bei dir kommt irgendwie was ganz Komisches raus wie dunkle Materie oder sowas Ähnliches. Und jetzt untersuchen wir mal, ob sowas gibt. Das dauert eben viele Jahre. Man muss sich gegen viele Besserwisser, den eigenen Doktorvater, die arrivierten Kollegen und so weiter durchsetzen, bevor man dieses Erkenntnisgebäude überhaupt zulassen kann. Das wollte ich an der Stelle einfach mal erzählen. Das hat mich damals im Philosophieunterricht, wo ich das gelernt habe, total begeistert, dass auch Wissenschaft nicht so her ist, wie sie es gerne hätte.
Natürlich nicht. Wir haben lange, lange, lange geglaubt, dass alle Krankheiten durch ein Ungleichgewicht der 4 Säfte erzeugt würde.
Karotte, Orange, Apfel, was ist der 4.?
Gelbe Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim, glaube ich. Wenn die ins Ungleichgewicht geraten, dann werden die Menschen krank. Und das hat man bis vor, ich weiß jetzt nicht bis vor welcher langer Zeit, aber das hat man unglaublich lange geglaubt und es war eben einfach falsch.
Und wir wollen uns ja mit diesen Ekligkeiten gar nicht auseinandersetzen, sondern wir wollen eintauchen sozusagen, wir wollen über die Pforte schreiten ins goldene Zeitalter der Medizin. Die Entwicklungen, die jetzt wahrscheinlich dieses goldene Zeitalter einläuten, die sind jetzt schon ein paar Jahre älter. Beide haben interessanterweise, oder vielleicht war es auch vorhersehbar, mit Genen zu tun oder mit zumindest Erbinformationen. Das eine ist mRNA, das andere ist Gentherapie, möglich gemacht durch CRISPR, was klingt wie so ein geiler, knuspriger Schokoriegel, ist eine Technologie, um Gene zu editieren. Womit wollen wir anfangen, Magnus?
Das entscheidest du.
Gut, dann versuche ich mal CRISPR zu erklären. Also nicht, wie es tatsächlich funktioniert. Das habe ich zwar auch mal gelesen und glaube es halb verstanden zu haben, aber es gibt so einen schönen Vergleich. Und zwar, CRISPR ist wie ein Textverarbeitungsprogramm für die Gene. Also früher war das so, man musste alles Mögliche in der Schreibmaschine tippen und wenn man sich doll vertippt hat, dann gab es manchmal eine Korrekturfunktion, meistens nicht. Es gab Leute, die haben, wenn die Seite nicht fehlerfrei war, die Seite nochmal getippt, sozusagen um ihre Doktorarbeit auch picobello zu haben. Früher, kenne ich alles nur aus Erzählungen, ja. Ich bin natürlich mit dem Computer fast schon groß geworden. Und CRISPR ist eine Technologie, die Leute, die das erfunden haben, auch einen Nobelpreis dafür bekommen, wo man eben ganz zielgenau sagen kann, hier schneide ich ein Gen ab und ersetze es durch ein anderes. Und warum ist das jetzt so spannend? Ja, man kann damit auch leuchtende Kaninchen erzeugen, für die Leute, die die BBC Sherlock Holmes Serie gesehen haben. Aber was man eben auch machen kann, das war mir gar nicht klar, dass das sozusagen in Anführungszeichen relativ einfach geht, mit allen ethischen und finanziellen Konsequenzen, die das vielleicht haben könnte. Man kann tatsächlich an Leuten, die schon geboren sind, die also eine Krankheit haben, weil in ihnen ein Gen nicht funktioniert, die kann man damit korrigieren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn Zellen Proteine nicht oder falsch erzeugen, dann gibt es die Möglichkeit, Erbinformationen in die Zelle zu schmummeln an eine andere Stelle, sodass dann dieses Protein, was wichtig ist für den Körper, doch produziert wird. Es gibt aber sogar auch die Möglichkeit, genetische, nicht gut funktionierende Teile in lebenden Organismen zu ersetzen. Und wie macht man das? Das macht man so, wie man das in Hollywood auch schon gesehen hat. Jetzt dürfen alle Angst bekommen, wenn es schief läuft und die Zombie-Apokalypse ausbricht. Man nimmt also einen Virus, ein Retrovirus zumal, und dann sagt man dem, wie er Zellen überfallen, beschädigen und anschließend wieder zusammenbauen soll. Normalerweise machen das Retroviren, um den Körper zu überlisten, um ganz viele Retroviren zu erzeugen, also sich selber zu vermehren, anstatt dass die Zelle was Anständiges macht. Und in diesem Fall bringt man sie dazu, aber zu sagen, nee, du tauschst bitte das defekte Gen aus. Und hinterher ist dann tatsächlich die Zelle so funktionsfähig, wie bei einem Menschen, der gesund geboren würde. Also, dass das überhaupt möglich ist, da könnte ich weinen. Es gibt also die Geschichten von Kindern, die noch sehr klein sind, wenige Monate alt und einen schlimmen Gendefekt haben, weswegen sie wahrscheinlich nicht viel älter werden würden. Und dann verabreicht man ihnen so eine Gentherapie und nach 2 bis 3 Monaten sind sie gesund. Der Gendefekt ist vollkommen verschwunden. Das finde ich so unfassbar großartig. Mir fehlt fast der Atem, wenn ich das erzähle.
Ja, nicht während du redest. Das ist natürlich atemberaubend und das funktioniert zunächst bei monogenetischen Erkrankungen, also bei genetischen Erkrankungen, wo nur ein Gen betroffen ist. Das sind die wenigsten Erkrankungen, bei den allermeisten sind viele verschiedene Gene betroffen.
Also im Prinzip würde es natürlich auch bei den anderen funktionieren, man traut sich nur noch nicht an so vielen Stellen zu schnibbeln.
Genau, das ist erstmal der erste Schnitt, wenn man so will, die einfachste Art der Operation, wenn du nur an einer Stelle operieren musst. Also grundsätzlich ist es möglich, zahlreiche andere genetische Erkrankungen eben auch zu behandeln. Und man schreckt eben davor zurück, in die Keimbahn einzugreifen, also da einzugreifen, wo dann die Nachkommen der behandelten Patienten auch andere veränderte Gene haben werden.
Ja, bis jetzt verändert man sozusagen nur das Erbgut in den Zellen, die im Körper sind und nicht genau. die zuständig sind für den Nachwuchs.
Genau, und das ist einfach eine atemberaubende Sache. Ganz am Rande kann man erwähnen, dass man damit eben auch in der Pflanzenzucht Pflanzen gezielt verändern kann. Bisher verändert man Pflanzen sehr ungezielt, indem man sie radioaktiv bestrahlt zum Beispiel und dann eben guckt, was sich verändert hat, zufällig verändert hat und ob das von Vorteil ist. Jetzt kann man eben gezielt eingreifen und die EU hat ja jetzt gerade einen Gesetzesvorschlag gemacht, dass man diese Pflanzen eben so behandelt wie natürlich gezüchtete, veränderte Pflanzen. Und das ist jetzt auch ein ganz bemerkenswerter Fortschritt, nicht in der Medizin, aber in der Ernährung der Menschheit. Und insofern dann auch nicht ganz irrelevant, wenn man damit Hunger bekämpfen kann. Es gibt auch in dem Bereich viele Gründe, sehr optimistisch in die Zukunft zu schauen.
Ich finde das auch großartig und es gibt natürlich Leute, die sich gegen alles, was mit Genen zu tun haben, auch furchtbar wehren und sagen, das ist alles nicht sicher und so weiter und so fort. Aber wir verändern ja die Gene zumindest von Pflanzen und auch von Tieren, seit Jahrtausenden, und zwar über Züchtung. Und das hat bisher auch mehr oder weniger gut funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss man eben rückzüchten. Zum Beispiel den Mops, der eine zu kurze Schnauze hat und fast nicht richtig atmen kann.
Gutes Beispiel, ja.
Bevor wir nur bei Pflanzen und Möpsen sind, wollte ich nochmal sagen, was man alles schon behandelt mit dieser Gentherapie. Also angeborene Blindheit. Mir war überhaupt nicht klar, dass man Blindheit über eine Genveränderung heilen kann. Sichelzellenkrankheit, Herzkrankheiten, verschiedene Nervenkrankheiten, Krebsarten und es gibt sogar einen Feldversuch jetzt mit HIV. Also, das ist eine irre Palette.
Das mit der angeborenen Blindheit höre ich übrigens zum ersten Mal.
Freue ich mich, ich werde dir diesen Artikel schicken.
Ja, ich bitte darum. Das Tolle daran ist ja die Tatsache, das ist eine sehr, sehr einfache Technik. Die ist auch im Grunde nicht erfunden, sondern geklaut. Aber von Bakterien, die benutzen das schon seit Ewigkeiten.
So wie die Sache mit dem Penicillin. Alles nur geklaut.
Alles nur geklaut. Der Charme dieser Technik ist, dass sie extrem einfach zu handeln ist. Es bedarf dazu keines wahnsinnig teuren spezialisierten Labors, sondern, wie einige Zyniker sagten, einer Hinterhofküche. Die Technik ist leicht.
Jetzt sage ich dir mal was du wahrscheinlich auch nicht weißt. Du liest zwar viel mehr normale Zeitungen als ich, aber du wirst vielleicht diese Ausgabe, Wochenendausgabe der Zeit nicht gelesen haben oder das Zeitmagazin.
Schon deswegen, weil ich die Zeit überhaupt nicht lese, weil so viel Siehst Blei du? In so viel Wüste, das ist ja uiuiui.
Du, bei mir war es Zufall und Langeweile, als ich im Sender war und da lag einer rum. Da gab es einen großen Artikel darüber, dass man eben solche CRISPR-Kits zum Experimentieren für zu Hause bestellen kann. Zumindest in den USA. 200 Euro, dazu kommt noch der Versand und dann kannst du bei dir am Küchentisch Pflanzen züchten oder Tiere verändern oder. Und viele haben angefangen mit Selbstoptimierung, also wollten auch bei sich selber was verändern. Aber nicht, weil es ihnen vielleicht schlecht ging, sondern weil sie gehört haben, wenn man das und das am Gen ändert, könnte man vielleicht besser gucken und so weiter und so fort. Mit allen möglichen Nebenwirkungen. Damals, ist schon einige Jahre her, hieß der Artikel, vielleicht sollten wir es eben dann doch regulieren. Also vielleicht sollten wir, wie wir auch nicht jedem erlauben, aus Salpeter und was war das andere, irgendwie Schwarzpulver zu herzustellen, vielleicht sollten wir so auch nicht jedem erlauben, an irgendwelchen Genen rumzumanipulieren. Aber es ist eben so einfach, dass man es theoretisch mit einem Bio-Baukasten für etwas über 200 Euro in der Küche machen kann.
Du versprichst aber, dass das jetzt kein Scherz war.
Nein, das war kein Scherz. Aha. Ich sehe dich schon bestellen, mein Lieber.
Nein, aber dass das eine einfache Technik ist, eine überaus leicht zu nutzende Technik, das war mir klar. Mhm. Dass ich einen Baukasten für 200 oder 400 oder weiß ich nicht was Euro bestellen kann und nicht für 20 oder 40.000, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen.
Es hat mich auch unglaublich verblüfft. Ich habe, was ich selten mache, diesen Artikel 2 oder 3 Mal gelesen, weil ich so perplex war damals.
Darf ich einen ganz kurzen, nicht weiterführenden Exkurs machen?
Machen wir das nicht dauernd?
Machen wir ständig. Deine Erklärung war gerade ganz niedlich. Ich habe die Zeit nur gelesen, weil ich Langeweile im Sender hatte und sie lag da rum.
Ja, richtig.
Ich bin sowas gewöhnt.
Ich bin auch kein Abonnent. Ich wollte nicht angeben und sagen, ich bin Bildungsbürger.
Ja. Ich bin sowas gewöhnt. Ich habe früher mal bei der Brigitte gearbeitet. Das war im Rahmen meiner journalistischen Ausbildung. Und immer, wenn ich jemanden interviewt habe und angerufen, dann kam immer der Satz, ja, ich habe neulich bei Ihnen gelesen. Und dann kam immer so ein entschuldigender Rücksatz. Also ich lese das normalerweise nicht, aber meistens ist dann, ich war in einer Arztpraxis oder so. Und dann hatte ich einen Oberarzt von der Kinderklinik Tübingen, ein ganz fitter Kerl, der meinte, ach ja, ich habe neulich bei Ihnen also ich lese Brigitte nicht, aber als ich neulich in der Badewanne meiner Freundin lag, kam ich an nichts anderes dran und las in der Badewanne Brigitte. Das war eine Erklärung, die war fast so schön wie deine gerade im Sender.
Das mache ich auch immer so. Ich sage, ich hätte gerne eine Frankfurter Allgemeine und eine Zeit, aber schlagen Sie es mir bitte in die Bild am Sonntag ein, damit man das nicht so sieht.
Genau.
Über die andere große Durchbruchtechnologie haben wir auch schon gesprochen im Rahmen mit Covid, das ist nämlich mRNA.
Also erstmal ist es die Technik, die wir jetzt bei der Covid-19-Impfung gehabt haben. Die war übrigens auch gar nicht entwickelt worden im Ursprung gegen Corona, sondern das war eigentlich eine Technik, die gegen Krebs eingesetzt werden sollte.
Genau, man hat die Technik entwickelt.
Ja.
Du bist ja hier der Experte. Ist das eine Technik, mit der man einfach sehr schnell Medikamente entwickeln kann? Ist das die Idee dahinter?
Ja, nicht Medikamente im engeren Sinne.
Okay.
Das ist eine extrem elegante Technik, die im Kern darin besteht, dass man ein Eiweiß bildet, sogenannte Messenger-RNA. Das ist aber eigentlich ein Bauplan für ein Eiweiß. Also man spritzt nicht einen Wirkstoff. Man manipuliert nicht den Zellkern oder die Gene, die im Zellkern sind, sondern man spritzt etwas, was der Zellkern normalerweise produziert, was den Zellkern verlässt und was dann in der Zelle dazu führt, dass nach diesem Bauplan in den Kraftwerken der Zelle ein Eiweiß gebaut wird. Und dieser Impfstoff, der aber eben kein Impfstoff unbedingt gegen Erreger ist, sondern auch gegen ganz andere Dinge sein kann, dieser Impfstoff wird gespritzt, kommt nicht in den Zellkern, bringt aber die Zelle dazu, eben etwas zu bauen, was man will, dass sie baut. Mhm. Gut, kompliziert ausgedrückt. Fakt ist aber, dass man dadurch sozusagen Erreger markieren kann und damit für das Immunsystem sichtbar machen kann. Also man produziert etwas, auf das das Immunsystem reagiert und wenn dann der Erreger kommt, also zum Beispiel Covid-19, dann ist das Immunsystem vorbereitet, erkennt die sofort und kann sofort reagieren, weil es bereits im Vorfeld sich darauf vorbereitet hat.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, also das habe ich verstanden. Du hast gesagt, und das haben wir auch in den früheren Folgen rund um Covid-19 schon besprochen, dass da eigentlich wollte man das zur Behandlung von Krebs einsetzen. Bedeutet das, dass man streng genommen Krebsimpfungen erzeugen würde? Und Impfungen sind ja eigentlich immer so, dass man die vorher braucht, bevor man was bekommt. War das auch die Idee oder bin ich auf dem Holzweg?
Nein, das war schon die Idee. Du kannst allerdings auch impfen nach einer Infektion, um sozusagen das Immunsystem jetzt richtig anzustoßen und zu zwingen, sehr stark und schnell und effektiv zu reagieren. Mhm. Das geht auch bei bestimmten Krankheiten nach einer Infektion, also möglichst zeitnah natürlich.
Gab es da überhaupt so eine Fernziel-Utopie, dass man sagt, man kriegt dann im Alter von 8 die ersten und im Alter von 25 die letzten der 137 Impfungen gegen alle Krebse, die man vielleicht irgendwann mal bekommen kann?
Naja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es geht hier im Kern eigentlich nur darum, den Körper, sprich das Immunsystem, zu sensibilisieren für etwas, was kommen könnte oder schon da ist. Und es ist vollkommen egal, ob das, was kommen könnte oder schon da ist, ein Virus ist, wie bei Corona oder Grippeviren oder Borrelien oder was auch immer oder Malariaerreger oder ob es sich um körpereigene Zellen handelt, die aber in irgendeiner Form verändert sind. Krebszellen sind ja veränderte Normalzellen. Krebszellen haben zwei Eigenschaften verloren. Das macht sie so gefährlich. Das eine ist, sie hören nicht auf zu wachsen, wenn sie an Grenzen stoßen. Normale Zellen fügen sich in einen Verband ein und wenn dieser Verband sozusagen voll ist, dann hören die einfach auf, sich zu teilen, weil einfach kein Platz mehr ist. Mhm. Das tun Krebszellen nicht, die teilen sich einfach immer weiter. Und wenn die ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden, dann wuchern die den Körper zu. Das ist die eine Eigenschaft und die andere Eigenschaft ist, sie sind potenziell unsterblich. Die teilen sich einfach immer. Eine normale Zelle ist irgendwann alt und hört dann auch auf, sich zu teilen. Krebszellen machen einfach weiter. Normalerweise reagiert das Immunsystem auf Krebszellen, aber manchmal eben einfach nicht mehr. Die haben eine Art von Tarnkappe auf. Und wenn der Körper, wenn das Immunsystem es schafft, diese Tarnkappe runterzunehmen, dann kann das Immunsystem das tun, was es tun soll, nämlich die Krebszellen vernichten. Und dabei kann eben diese Art von Impfung helfen. Die Impfung macht die Krebszellen, die Viren, die Bakterien, die was auch immer Erreger, fürs Immunsystem sichtbar und damit bekämpfbar.
Jetzt gab es immer so eine, ich weiß nicht, ob völlig abstruse, aber es gab immer so eine Idee, dass die Pharmaindustrie ja eigentlich nicht an Impfungen für Krankheiten interessiert ist. Salopp gesagt sagen Leute, wir hätten schon längst eine Impfung gegen HIV, wenn die Pharmagrößen nicht so wahnsinnig viel mit den AIDS-Medikamenten verdienen würden. Es ist viel lukrativer, Malaria-Prophylaxe-Mittel zu verkaufen, als eine Impfung, die man dann einmal bekommt und so weiter. Jetzt haben sich ja trotzdem einige Impfungen durchgesetzt. Also wahrscheinlich hat man auch mit Mitteln gegen Polio echt gut Geld verdienen können und so weiter und so fort. Was macht das denn jetzt mit der Welt der Medizin? Ist das so, dass die Leute, die in mRNA-Buden, sage ich mal, investiert haben, wie Pfizer und so, sagen, behandelt mal bitte schön weiter dieses und jenes, aber lasst mir die Finger von Malaria? Oder ist es so, dass du weißt von jetzt tollen Impfungen oder Behandlungen, die auf den Markt kommen für viele dieser Krankheiten?
Ich habe eben noch die Seite der forschenden Pharmahersteller angeguckt und ich war total überrascht, was für eine riesige Menge von verschiedenen Impfstoffen in Vorbereitung sind. Mhm. Die sind alle in verschiedenen Phasen. Nur, es geht jetzt wirklich nicht mehr nur um Covid-19. Mhm. Es geht jetzt eben tatsächlich um zum Beispiel Borreliose. Über die haben wir ja vor ein, zwei Sendungen gesprochen. Es geht um Grippeschutzimpfungen. Und zwar hätte diese Art von Impfung den Vorteil gegenüber der jetzigen, wir haben ja eine Grippeschutzimpfung, die muss aber jedes Jahr neu zusammengestellt werden, weil erst muss man feststellen, welche Erreger gibt es, welche neuen Erreger, Subtypen gibt es. Und da versucht man die Impfung für die nächste Grippesaison für diese Erreger zu optimieren. Das dauert relativ lange. Das wäre mit dieser neuen Technik sehr viel schneller zu machen. Mhm. Hinzu kommt die Vision, dass man möglicherweise einen universellen Grippeimpfstoff produzieren kann, den man einfach nicht mehr anpassen muss. Der gilt dann einfach. Der gilt dann einfach für die nächsten, weiß ich nicht wie viele Jahre. Impfstoffe gegen Gürtelrose, Impfstoffe gegen pfeifersches Drüsenfieber, Impfstoffe gegen Tollwut, gegen Tuberkulose. Das sind fantastische Ideen. Und ein Impfstoff gegen Malaria wäre natürlich der Traum schlechthin. Ich habe vor langer Zeit in Kenia gearbeitet und ich habe gesehen, wie unglaublich viele Leute an Malaria erkranken und am Ende auch sterben. Pro Jahr spricht man heute von ungefähr 600.000 Toten. Der Anteil der Kinder ist erschütternd groß. Und wenn man dagegen eine Impfung hätte, die möglicherweise sogar noch billig ist. Das kommt ja auch noch hinzu. Das wäre toll.
Du hast zu meiner ketzerischen Frage ja gar nichts gesagt. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass es jetzt ein Testprogramm gibt in 2 afrikanischen Ländern mit Impfung gegen Malaria, von dem man aber nicht weiß, wie gut die funktionieren. Aber was ist denn aus der alten Theorie geworden, dass Pharmaunternehmen gar kein Interesse daran haben, Leute zu impfen?
Naja, Moment, es gibt ja nicht das eine Pharmaunternehmen, es gibt ja 2 oder 200.
Okay, und die einen verdienen vortrefflich an dem Medikament dagegen, aber die anderen haben das gar nicht im Programm. Die arbeiten dann an der Impfung.
Moment, genau. Das ist ja ein relativ logischer Gedanke. Also erstmal glaube ich, so ganz unethisch arbeiten selbst Pharmafirmen nicht. Mhm. Zweitens konnte man ja jetzt sehen, bei BioNTech, man kann durchaus mit Impfung Geld verdienen, durchaus auch relativ viel Geld verdienen. Und es mag ja durchaus Firmen geben, die eben Malariamittel herstellen, aber dann gibt es eben andere Firmen, die eine Impfung gegen Malaria herstellen. Mhm. Die werden auch relativ lange nebeneinander existieren, aber irgendwann wird es uns vielleicht gelingen, bestimmte Krankheiten auszurotten. Und dann haben wir ein Ziel erreicht. Und das ist mit diesen mRNA-Impfstoffen durchaus möglich. Und bei Krebs ist es so, es gibt ja 2 verschiedene Möglichkeiten. Du kannst grundsätzlich versuchen, Eigenschaften zu finden, die Krebszellen allgemein haben, um sie allgemein zu verhindern. Also eine Art von Prophylaxe gegen Krebs grundsätzlich. Ich glaube, das wird es nie geben. Und du kannst individuelle Krebsarten bekämpfen. Das heißt, man findet einen Tumor, dann nimmt man eine Probe aus diesem Tumor, dann sucht man nach Eigenschaften, die man sozusagen künstlich reproduzieren und also verimpfen kann. Und dann kann das Immunsystem gegen einen Tumor, den es bisher nicht erkannt hat, vorgehen. Das wäre die realistischere Option. Das heißt, man hätte eine individuelle, sehr gezielte und damit möglicherweise auch sehr schonende Impfung gegen einen bestimmten Tumor, der schon ausgebrochen ist.
Die dann vielleicht aber doch relativ teuer, weil das ja extra für mich angefertigt werden muss.
Ja, das ist die Frage, wie stark das automatisiert werden kann. Das muss nicht zwingend teuer sein.
Naja, eine normale Chemo kostet ja auch viel Geld.
Ja, aber es muss nicht zwingend teuer sein. Also natürlich wäre eine Impfung, die gegen jede Art von Hirntumor hilft, hilfreich und günstig. Und natürlich wäre eine individuellere oder individuelle nicht so günstig. Aber trotzdem, sie muss nicht wahnsinnig teuer sein. Es wird sich zeigen.
Wir sprechen vom goldenen Zeitalter. Wir sprechen aber auch vom Beginn des goldenen Zeitalters. Sind das Medikamente, Behandlungsmethoden, die wir in der Masse selber noch sehen werden in unserem Leben? Oder ist das was für die nächste oder übernächste Generation?
Naja, wir haben ja bei Covid etwas gesehen, was wir vorher überhaupt noch nie gesehen haben. Da wurde ein Impfstoff entwickelt in einem Zeitraum, den selbst die visionärsten Optimisten vorher nicht für möglich gehalten haben. Selbst die
Leute, die es gemacht haben, haben es fast nicht geglaubt.
So ist es. Es ging unglaublich schnell und es war unglaublich effektiv. Und der Impfstoff, auch wenn der ständig diskreditiert wurde, auch wenn jetzt immer die Rede davon ist, ja, es gibt jetzt Schadensersatzklagen, es ist wenig überraschend, dass nach vielen Millionen Impfungen es tatsächlich auch Nebenwirkungen gibt. Und es ist auch völlig richtig, dass man dann diese Leute, die darunter leiden, entschädigt. Aber das ändert nichts daran, dass wir wahrscheinlich, wie es gut, ich habe geimpft, aber ich habe den Impfstoff nicht entwickelt, dass diejenigen, die den entwickelt haben, Hunderttausende von Menschenleben gerettet haben. Und das ging so unfassbar schnell, dass wir davon ausgehen können, wirklich, wir 2, dass in unserer Lebensperspektive da noch einige ganz konkrete Anwendungen erleben werden. Eine Impfung gegen HIV, welch ein Traum. Wir können HIV heute schon behandeln, aber nicht heilen. Die Menschen, die HIV kriegen, leben ein normales Leben, müssen aber regelmäßig Medikamente einnehmen. Das könnte vielleicht irgendwann einfach nicht mehr nötig sein.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.